Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich bete noch für die Predigt. Herr Jesus Christus, hab Dank für dein Wort und hab Dank, dass du es uns heute Abend auch wieder geschenkt hast, dass wir darin lesen können und dass wir darin etwas erfahren dürfen, was mit unserem Leben zu tun hat. Und ich bitte dich, dass du es uns zeigst, was heute für uns gehört werden muss und wo du auch unsere Hände füllen willst mit einer konkreten Aufgabe für die kommende Woche. Danke, dass du sprichst und dass wir jetzt auf dich hören dürfen. Amen. Ich möchte euch heute mitnehmen auf eine Mission. Und zwar heißt diese Mission Ring am Finger. Wir werden uns auf den Weg begeben und eine Frau suchen. Und zwar eine Frau für den lieben Isaak. Wie bei jeder guten Mission ist es so, es gibt einen Auftraggeber. Der Auftraggeber dieser Mission ist Abraham, der Vater von Isaak. Es gibt einen Agenten, der die Mission ausführt. Das ist der Knecht von Abraham. Und es gibt eine Zielperson der Mission, das ist die liebe Rebekka. Wir werden sie im Laufe der Zeit alle noch kennenlernen. Und wie bei jeder guten Mission gibt es natürlich auch einige Gründe, warum eine Mission scheitern kann. Also so Momente, die sehr entscheidend sind für das Gelingen einer Mission. Und wir werden im Laufe der Mission, die wir nachverfolgen, an 7 solcher Momente vorbeikommen, wo wir merken, oh, hier hätte es auch eigentlich anders weitergehen können. Hier stand die Mission auf der Kippe und wir wollen dann gucken, ob das vielleicht auch was mit unserer Mission zu tun hat, mit der wir unterwegs sind hier in dieser Welt, mit der Mission Gottes, die er uns aufgetragen hat. Also lasst uns starten. Ihr findet die Mission, falls ihr es mitlesen wollt, in Genesis 24, 1. Mose 24. Ein erster Fail-Moment. Abraham entscheidet sich für den Weg der Bequemlichkeit. Ich lese uns die ersten Verse. Abraham war sehr alt geworden. Der Herr hatte ihn in jeder Hinsicht gesegnet. Eines Tages sagte Abraham zu seinem ältesten Knecht, dem Verwalter seines ganzen Besitzes, »Leg deine Hand zum Eid zwischen meine Beine.« Schwöre mir beim Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, zwar wohne ich mitten unter den Kanaanitern, aber mein Sohn darf keine von ihren Töchtern heiraten. Deshalb sollst du für mich in meine Heimat reisen und unter meinen Verwandten eine Frau für Isaak suchen. Der Knecht entgegnete ihm, vielleicht will mir die Frau gar nicht in dieses Land hier folgen. Soll ich deinen Sohn dann in das Land bringen, aus dem du gekommen bist? Abraham antwortete, hüte dich davor, meinen Sohn dorthin zu bringen. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mich aus dem Haus meines Vaters und aus meiner Heimat weggeführt. Er hat mir verheißen und geschworen, dass er dieses Land meinen Nachkommen geben wird. Er selbst wird seinen Engel vor dir herschicken. So wirst du dort eine Frau für meinen Sohn finden. Wenn dir die Frau nicht folgen will, dann bist du von deinem Schwur entbunden. Aber du darfst auf keinen Fall meinen Sohn dorthin bringen. Ja, Abraham war sehr alt geworden und offensichtlich hatte sein Sohn Isaak noch keine Frau. Das war nämlich die Aufgabe von Abraham, eine zu suchen. Und ich vermute, Abraham wird auch immer mal wieder schon rechts und links geguckt haben. Ist da nicht vielleicht eine, die geeignet erscheint? Aber er scheint bisher keine gefunden zu haben, die irgendwie seinen Ansprüchen entspricht. Denn er ist mitten unter Fremden unterwegs im Land Kanaan. Und die Kanaaniter, das sind eine andere Volksgruppe, die haben andere kulturelle Bräuche und vor allem verehren sie andere Götter. Aber es wäre doch so bequem, einfach eine von den Frauen zu nehmen, die hier drumherum sind. Und noch eine andere Versuchung erwartet Abraham. Ein anderer Gedanke drängt sich ihm immer wieder in den Kopf. Er könnte auch Isaak einfach zurückgehen lassen. Ja, da, wo sie herkommen, war es eigentlich auch wirklich gut und einfach zu leben. Aber er weigert sich gegen diese Gedanken der Bequemlichkeit. Beidem erteilt er ein Nein. Nein, die Segenslinie Gottes will er sich nicht gefährden lassen. Gott hatte ihm gesagt, dass er ein großes Volk aus ihm machen will. Und das nicht durch Vermischung mit anderen Völkern oder indem er an dem Ort bleibt, wo er herkommt. Nein, Gott wollte aus ihm ein großes Volk machen in einem neuen Land. Also muss eine Frau aus der Heimat geholt werden. Und auch bei uns schleichen sich immer wieder so Gedanken der Bequemlichkeit ein. Gedanken, die uns zu Fall bringen wollen, die dazu führen können, dass unsere Mission, unsere Lebensmission mit Gott ein Leben zu führen, nicht erfolgreich wird. Dass sie droht zu scheitern. Es sind die Kompromisse der Bequemlichkeit, die wir immer wieder machen. Ja, wir wählen ab und zu den leichteren Weg, lassen unsere ethischen Werte prägen eher von unserem Umfeld und unserer Umwelt als tatsächlich vom Wort Gottes. Die Gesellschaft wird allzu oft mein Maßstab und wir werden zu Mitläufern. Wir tun Dinge, die wir eigentlich gar nicht tun wollen. Zum Glück entscheidet sich Abraham nicht für den Weg der Bequemlichkeit. Und so geht die Mission weiter. Und wir sollten das auch nicht tun. Ein zweiter Fail. Der Knecht entscheidet sich für den Weg des Ungehorsams. Der Knecht legte seine Hand zwischen Abrahams Beine und leistete seinem Herrn den Eid. Der Knecht nahm 10 Kamele seines Herrn und packte kostbare Geschenke ein. Dann machte er sich auf den Weg und reiste nach Mesopotamien zum Wohnort Nahors. Das ist Abrahams Bruder. Ja, der Knecht wird von Abraham beauftragt. Und ihm wird ganz schön viel anvertraut, denn die Zukunft der Sippe Abrahams liegt nun in seinen Händen. Er ist dafür verantwortlich, dass Isaak eine Frau bekommt. Warum geht Abraham nicht selbst? Nun, er ist alt, also wahrscheinlich gesundheitlich gar nicht mehr in der Lage zu so einer langen Reise. Oder aber er spürt diese leichte Versuchung, die dann doch auch ausgeht von diesem Herkunftsland. Seine Verwandtschaft, die er schon ewig nicht mehr gesehen hat, und das will er vermeiden. Was genau der Grund ist, wissen wir nicht. Aber auch der Knecht hat doch bestimmt erstmal ein paar Gegenargumente parat gehabt in seinem Kopf, bevor er ja bereitwillig losgegangen ist. Ihr müsst euch vorstellen, dieser Weg hat mindestens 3 bis 4 Wochen gedauert, vielleicht sogar noch länger. Und wer weiß, ob der Knecht so kamelfest war. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf dem Kamel geritten seid. Da kann einem schon auch mal schlecht werden. Und wenn man sich das jetzt 3 bis 4 Wochen vorstellt, genau, der Hintern wird dann irgendwann wund und wie auch immer. Genau. Ja, und erst recht jetzt auch noch mit so einer Verpflichtung, dass er dem Abraham einen Schwur leistet. Vielleicht wart ihr ein bisschen irritiert, dass es da jetzt darum geht, die Hand zwischen die Beine von Abraham zu legen. Ja, ist auch ein bisschen irritierend, ist tatsächlich eine alttestamentliche Tradition. Es geht hier um Fruchtbarkeit, um Generativität. Ne? Er soll ja ein Nachkommen sozusagen oder eine Frau für sein Nachkommen suchen, damit die Linie weiter fortbesteht. Und das kommt durch diese Segenshandlung zum Ausdruck. Ist uns etwas fremd, aber nichts anderes soll damit zum Ausdruck kommen. Und wenn er eben diesen Schwur nicht einhält, dann hat das Konsequenzen. Also das ist ernst zu nehmen. Ne? Wenn ich mich da jetzt so verpflichte und da so einen Schwur mache, das sollte man nicht leichtfertig machen. Und das kommuniziert er ja auch und sagt, was ist denn, wenn die Frau nicht mit will? Und dann sagt Abraham, ey, Gott ist bei dir. Und wenn du wirklich keine Frau findest, dann hat der Schwur auch keine Konsequenzen. Also Abraham entlastet ihn. Und der Knecht, der entscheidet sich dann auch tatsächlich dafür, gehorsam zu sein, seinem Herrn gegenüber, und geht los. Ich meine, ehrlicherweise muss man sagen, was sind seine großen Optionen? Wenn er sich dagegen entschieden hätte, wäre er wahrscheinlich entlassen worden oder vielleicht noch Schlimmeres. Aber er hat ja eben auch die Zusage von Gott. Und er ist offensichtlich ein Vertrauter von Abraham. Also die beiden sind schon lange unterwegs und kennen sich gut. Wir haben ein paar Kapitel vorher schon so eine Stelle, wo Gott Abraham den Himmel zeigt mit den ganzen Sternen und dann sagt, Abraham, das ist ja schön und gut, dass du mir so viele Nachkommen schenken willst, wie hier Sterne sind, aber was bringt mir das, wenn ich kein Kind habe? Und Abraham sagt dann weiter, dann muss wohl mein Knecht, mein treuer Knecht Eliezer, das ganze Vermögen erben. Also wir merken schon, da kommt dieser Knecht vermutlich vor und der hat eine ganz besondere Beziehung zu Abraham. Man vererbt ja jetzt einfach nicht irgendeinem Knecht XY da seinen Besitz sozusagen. Ja. Also die beiden sind vertraut und deshalb wendet sich Abraham vermutlich auch an diesen Knecht. Wieder die Frage für uns. Auch wir können uns entscheiden zwischen Gehorsam oder Ungehorsam. Natürlich zuallererst Gott gegenüber. Und da ist es gut und schlau, sich für den Gehorsam gegenüber Gott zu entscheiden, weil Gott auf seiner Seite zu haben und nicht als Gegner, das lohnt sich. Das ist eine gute Idee. Aber es geht nicht nur um Gehorsam gegenüber Gott, sondern es geht auch um Gehorsam in unseren Beziehungen und vielleicht auch in den Hierarchien, in die wir gestellt sind. In unserer Familie, auf der Arbeit, in der Gesellschaft oder auch in der Gemeinde. Ja, Gehorsam sein ist, glaube ich, nichts, was uns leicht fällt, weil es bedeutet, den Stolz und die eigene Meinung auch mal zurückzustecken. Und es ist sicherlich auch nicht immer der Weg, gehorsam zu sein, aber ich darf mich bewusst für gehorsam entscheiden und so zum Ausdruck bringen, dass ich auch dem anderen vertraue und vertraue, dass er sich Gedanken gemacht hat und ihm auch zutraue, dass er sich gute Gedanken gemacht hat. Ja, Eliezer geht den Weg des Gehorsams und nicht des Ungehorsams und so geht die Mission weiter und wir sollten das auch tun. Ein dritter Fail. Der Knecht entscheidet sich für den Weg der Eigenmächtigkeit. Am Brunnen vor der Stadt ließ er die Kamele lagern. Es war gegen Abend zu der Zeit, wenn die Frauen zum Wasserholen herauskommen. Der Knecht betete: Herr, Gott meines Herrn Abraham, lass mich heute Erfolg haben und zeig, dass du meinen Herrn Abraham liebst. Während ich hier am Brunnen stehe, kommen die jungen Frauen zum Wasserholen aus der Stadt. Ich werde eines der Mädchen bitten, mir ihren Krug zum Trinken zu reichen. Reich mir doch deinen Krug zum Trinken, wenn sie sagt, trink, auch deinen Kamelen will ich Wasser geben, dann ist sie es. Die hast du für deinen Knecht Isaak bestimmt. Daran erkenne ich, dass du meinen Herrn liebst. Wie sollte der Knecht die passende Frau finden? Er hätte durchaus die Möglichkeit gehabt, sich selbst in seinem Kopf eine Checkliste anzufertigen. Er war ja 3 bis 4 Wochen unterwegs, da hatte er genug Zeit, sowas auszuarbeiten. Solche Kriterien wie, ja, sie sollte schön sein, sollte irgendwie hilfsbereit sein, sollte mit anpacken können. Was weiß ich, was da so gute Kriterien gewesen wären. Er hätte auch alternativ erstmal in der Stadt herausfinden können, wer sind denn jetzt hier eigentlich die Verantwortlichen, wer sind die Stadtobersten, hätte dann fragen können, okay, wer ist denn jetzt hier eigentlich die Verwandtschaft von diesem Abraham? Oder hätte fragen können, welche Frauen sind überhaupt auf dem Heiratsmarkt gerade zu finden? Ja, er hätte auf seine eigenen Ideen und seine eigenen Pläne vertrauen können. Aber ich glaube, je länger er unterwegs war und je mehr er vielleicht auch über eigene Pläne nachgedacht hat, desto komischer ist er sich selbst vorgekommen. Denn Gott selbst hatte ihn doch beauftragt, war mit dieser Familie unterwegs. Das war doch die Zusage, die Gott Abraham und durch Abraham eben auch dem Knecht gegeben hatte. Ja, das Vertrauen in Gott, das ist an dieser Stelle viel sinnvoller. Und so macht er einen Deal mit Gott und sagt, ey Gott, ich erwarte von dir, dass du mir die passende Frau zeigst, dass du mir sagst, wer die Frau für Isaak sein soll. Und so wird auch deutlich, hier ist Gott am Werk. Gott ist der, der hinter all dem steht, nicht irgendwelche menschliche Klugheit. Es sind Gottes Wege und Gottes Heilsplan. Und durch dieses Gebet widersteht unser Knecht der Versuchung, eigenmächtige Entscheidungen zu treffen. Es gibt ja auch die umgekehrte Gefahr, dass ich mit jeder kleinsten Entscheidung nicht mehr selbst fertig werde und mutig eine Entscheidung treffen will, sondern dann immer warte, bis Gott mir irgendwie ein Zeichen gibt, soll ich jetzt dies oder das machen, und bin am Ende ziemlich lost in meinem Alltag, weil ich es nicht mehr schaffe, Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das ist auch nicht der Weg. Gott traut uns schon Verantwortung zu. Aber die Frage ist doch, wer bestimmt im Letzten meine Pläne? Bin ich das? Bin ich der Herr? Oder ist es Jesus? Und ich glaube, wir alle können noch mehr in unserem Alltag nach den Wegen Gottes fragen. Für ganz konkrete Situationen oder ganz konkrete Entscheidungen Gott fragen, was ist deine Meinung dazu? Beim Vorbereiten der Predigt ist mir nochmal so aufgefallen, ganz am Anfang, als ich hier neu war, da habe ich mir vor Sitzungen auch immer Zeit genommen und habe Gott gefragt, Gott, was willst du eigentlich in dieser Sitzung tun und mit dieser Sitzung erreichen? Was sind deine Pläne für die Gemeinde? Und das war hilfreich, das war richtig gut, aber ehrlich gesagt, in letzter Zeit mache ich das kaum noch. Und es ist aber so eine Sache, ne, wo ich eigentlich denke, boah, da wäre es so gut, wenn ich davor mal wirklich frage, was ist eigentlich dein Plan, Gott, für diese Situation? Wo kommt bei dir das Fragen nach Gottes Wegen in deinem Alltag vor? Eleser wählt nicht den Weg der Eigenmächtigkeit und so geht die Mission weiter. Und wir sollten das auch tun. Vierter Fail, Rebekka entscheidet sich für den Weg des Egoismus. Genauso kam es, der Knecht hatte sein Gebet noch nicht beendet. Da kam Rebekka, die Tochter des Betuel, heraus. Betuel war der Sohn von Milka, der Frau von Abrahams Bruder Nahor. Auf ihrer Schulter trug Rebekka einen Krug. Sie war sehr schön und eine Jungfrau, mit der noch kein Mann geschlafen hatte. Sie stieg zur Quelle hinunter, füllte ihren Krug und kam wieder herauf. Da lief ihr der Knecht entgegen und bat, »Gib mir etwas Wasser aus deinem Krug zu trinken.« Sie erwiderte, »Trink, mein Herr!« Sofort nahm sie den Krug in die Hand und gab ihm zu trinken. Nachdem sie ihm zu trinken gegeben hatte, sagte sie, »Auch für deine Kamele will ich Wasser schöpfen, bis sie genug haben.« Rasch leerte sie ihren Krug in die Tränke, dann lief sie wieder zum Brunnen, um noch mehr Wasser zu holen. Sie schöpfte Wasser für alle seine Kamele. Der Knecht beobachtete sie schweigend. Er versuchte herauszufinden, ob der Herr seiner Reise Erfolg geschenkt hatte oder nicht. Sobald sich die Kamele satt getrunken hatten, gab er ihr einen Ring und zwei Armbänder. Sie waren aus purem Gold und sehr schwer. Er fragte, wessen Tochter bist du? Sag mir doch bitte, ob es im Haus deines Vaters Platz für uns zum Übernachten gibt. Sie antwortete, ich bin die Tochter von Betuel. Er ist Milkas Sohn und Nahor ist sein Vater. Weiter sagte sie zu ihm, Stroh und Futter haben wir reichlich und auch Platz zum Übernachten. Da warf sich der Mann nieder und betete zum Herrn. Gepriesen sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham. Er liebt meinen Herrn und hält ihm die Treue. Der Herr hat mich geradewegs zu dem Haus geführt, in dem die Verwandten meines Herrn wohnen. Wir sind an einer weiteren Fail-Möglichkeit unserer Mission. Es ist alles andere als selbstverständlich, dass Rebekka jetzt hier einem wildfremden Mann, den sie gar nicht kennt, etwas Wasser gibt. Und selbst wenn es zu diesem Gespräch gekommen wäre, dass Rebekka überhaupt sich auf diesen Mann einlässt, dann bedeutet das ja noch nicht, dass sie ihm wirklich auch von ihrem Wasser gibt. Sie hätte ja auch sagen können, ey, ich habe da hinten noch einen Eimer, den kannst du haben und dann kannst du dir selbst was holen. Du bist doch groß und stark als Mann, hol dir doch selbst Wasser. Und selbst wenn sie Wasser aus ihrem Eimer ihm gegeben hätte, dann heißt es ja immer noch nicht, dass sie auch noch die Kamele versorgt. Wir merken, es gibt einige Gründe, warum hier die Mission zu ihrem Ende gekommen hätte können. Aber Rebekka tut und erfüllt das Gebet des Knechtes. Ja, und so wird ihr dienender Charakter auch deutlich. Und das ist etwas, was sie als Ahnfrau Israels, die sie dann ja später wird, als Mutter Israels, qualifiziert. Und auch wir sind gerufen weg vom Egoismus. Jesus sagt uns, wir sollen die Extrameile mit Menschen gehen, die Gott uns in den Weg stellt. Ja, wir leben in einer gehetzten Welt, in einer Welt, wo wir kaum noch Zeit haben. Und wenn wir dann wirklicher Not begegnen, sind wir oft viel zu beschäftigt und nutzen das als unsere Ausrede. Nein, ich habe anderes zu tun. Ich bin gerade unterwegs zum Termin. Das kommt mir hier jetzt gerade nicht gelegen. Aber vielleicht liegt ja gerade in dieser Begegnung Gottes Mission für dich. Und vielleicht verpassen wir gerade in dieser Begegnung die Mission Gottes für uns. Rebekka geht den Weg der Opferbereitschaft. Und so geht die Mission weiter. Und wir sollten es auch tun. Fail 5. Laban entscheidet sich für den Weg der Ablehnung. Ich werde gleich ein paar Verse auslassen, aber das kriegt ihr mit. Das Mädchen lief heim zu ihrer Mutter und erzählte, was es erlebt hatte. Rebekka hatte einen Bruder namens Laban. Der lief sofort zu dem Mann draußen am Brunnen, denn er hatte den Nasenring und die Armbänder an seiner Schwester Rebekka gesehen. Auch hatte er ihren Bericht gehört und so erfahren, was der Mann zu ihr gesagt hatte. Als er bei dem Mann ankam, stand er noch bei den Kamelen am Brunnen. Laban sagte zu ihm: Komm mit, du vom Herrn Gesegneter. Warum stehst du hier draußen? Ich habe im Haus schon alles herrichten lassen. Auch für die Kamele ist genug Platz. Da ging der Mann mit ins Haus. Man nahm den Kamelen das Zaumzeug ab und gab ihnen Stroh und Futter. Für den Knecht und seine Leute wurde Wasser geholt, damit sie sich die Füße waschen konnten. Als man dem Knecht etwas zu essen brachte, sagte er: Ich kann nicht essen, bevor ich nicht mein Anliegen vorgebracht habe. Sie antworteten: Sprich. Da begann der Knecht zu reden und erzählte die ganze Geschichte, wie er sozusagen jetzt zu diesem Punkt gekommen war. Und ich lese weiter ab Vers 49. Jetzt lasst mich wissen, ob ihr meinen Herrn lieben und ihm die Treue halten wollt. Falls nicht, muss ich anderswo suchen. Laban und Betuel antworteten: Der Herr hat es so gefügt. Wir können nichts dazu sagen, weder Schlechtes noch Gutes. Hier ist Rebekka, nimm sie und geh. Sie soll den Sohn deines Herrn heiraten, so wie es der Herr bestimmt hat. Als Abrahams Knecht ihre Zustimmung hörte, warf er sich vor dem Herrn nieder. Dann holte er silberne und goldene Schmuckstücke und feine Kleider hervor und gab sie Rebekka. Auch ihrem Bruder und ihrer Mutter überreichte er kostbare Geschenke. Wir erfahren in der Bibel leider nichts über das Verhältnis von Abraham und seinem Bruder. Wir wissen nicht, ob Abraham in der Familie als der arme Irre galt, der dann irgendwann mal ausgezogen ist und den eigentlich die anderen für verrückt erklärt haben. Sein Bruder ist ja dort geblieben an dem Ort und es wird auch irgendwelche Gründe haben. Aber wenn Abraham dieser komische Irre ist, dann wäre sein Sohn auch mit Vorsicht zu genießen. Dann kann man nicht einfach seine Tochter diesem Sohn als Frau geben. Und ein weiteres ist auch ein bisschen unhilfreich, dass in dieser Geschichte des Knechtes ja quasi am Ende sowas kommt wie: Eigentlich ist es Gottes Wille, dass diese Rebekka jetzt den Isaak heiratet. Was soll denn da ein Laban noch sagen? Die Gott, es ist Gottes Wille Keule, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, da kann man ja gar nicht mehr so richtig was dagegen sagen. Und ich glaube, es wäre nachvollziehbar, wenn Laban hier berechtigte Einwände hätte gegen das, was da eigentlich gerade passiert. Aber er entscheidet sich für Gottes Führung. Er entscheidet sich dafür, dass das, was der Knecht sagt, wahr ist und dass tatsächlich in der Geschichte, die dieser Knecht erzählt und die der Knecht erlebt hat, Gottes Plan sichtbar wird. Und er entscheidet sich dafür, dass Rebekka ein Teil dieses göttlichen Plans ist. Und ja, so kann man sagen, rettet er hier auch wieder die Mission, weil er sich nicht vorschnell für den Weg der Ablehnung, für ein Nein entscheidet. Wir als LKGler, das ist jetzt sicherlich etwas pauschal, aber stehen doch immer wieder in unserer Geschichte in der Gefahr, Prophetie vorschnell abzulehnen. Vielleicht ist das auch der Grund oder ein Grund, warum schon der ein oder andere Plan Gottes, die ein oder andere Mission Gottes mit unseren Gemeinden zunichte gemacht wurde. Nein, auch für Prophetie gilt: Prüft und behaltet das Gute. Nicht sofort Nein sagen, sondern das Gehörte erstmal wirken zu lassen, arbeiten zu lassen und dann Gott zu fragen, was er eigentlich dazu denkt. Und ich glaube, das gilt nicht nur bei Prophetie, sondern das ist, glaube ich, ganz generell ein guter Rat. Nicht sofort mit Ablehnung zu reagieren und Nein zu sagen, sondern erstmal das Ganze arbeiten zu lassen. Wenn zum Beispiel es darum geht, irgendwo Verantwortung zu übernehmen, das kann in der Gemeinde sein, aber auch ganz woanders, erstmal zu sagen, ich werde darüber nachdenken, ich werde darüber beten. Ja, Laban entscheidet sich für den Weg der Offenheit und gegen die Ablehnung und so geht die Mission weiter. Und wir sollten es auch tun. Fail 6. Rebekka entscheidet sich für den Weg der Gewohnheit. Der Knecht und seine Leute aßen und tranken und sie blieben über Nacht. Als sie am anderen Morgen aufgestanden waren, sagte der Knecht, lasst mich zu meinem Herrn zurückkehren. Aber Rebekkas Bruder und ihre Mutter baten, lasst doch das Mädchen noch ein wenig bei uns bleiben. Nach 10 Tagen kann sie sich auf die Reise machen. Der Knecht entgegnete ihnen, haltet mich nicht auf. Der Herr hat meiner Reise Erfolg geschenkt. Lasst mich ziehen, ich muss zurück zu meinem Herrn. Sie erwiderten, wir wollen das Mädchen rufen, sie soll selbst entscheiden. Sie riefen Rebekka und fragten, willst du mit diesem Mann ziehen? Sie antwortete, ja, ich will. Dann nahmen sie Abschied von ihrer Schwester Rebekka und deren Amme. Dann ließen sie die beiden mit Abrahams Knecht und dessen Leuten ziehen. Sie segneten Rebekka und sagten, du liebe Schwester, sollst Mutter von vielen Tausenden sein. Deine Nachkommen sollen die Festung ihrer Feinde erobern. Rebekka brach mit ihren Mägden auf. Sie ritten auf Kamelen hinter dem Mann her. Der Knecht nahm Rebekka mit und zog los. Hier ist es gut, wenn wir kurz einmal eintauchen in das Judentum zu der damaligen Zeit und wie die Hochzeit damals passierte. Die Hochzeit bestand nämlich damals aus 2 verschiedenen Schritten. Der erste Schritt war sozusagen ein Vertrag, den man miteinander geschlossen hat. Das war quasi die rechtliche Zusage, dass diese Hochzeit zustande kommt. Aber man lebte dann erstmal noch getrennt, also in seinem normalen Leben quasi weiter, in den Hausständen der Herkunftsfamilien in der Regel. Und erst im zweiten Schritt, und dieser Schritt konnte durchaus auch mal mehrere Jahre dazwischen dauern, das ist so ungefähr das, was vielleicht am ehesten noch mit unserer Verlobung deckungsgleich ist, aber nicht so ganz, was wir auch bei Maria und Josef in der Geschichte haben. In der zweiten Phase hat man dann erst einen gemeinsamen Hausstand gegründet. Aber verheiratet war man auch schon in dieser ersten Phase. Und deshalb ist es verständlich, dass dieser sofortige Aufbruch erstmal Irritationen auslöst bei der Familie, weil sie hatten diese Vereinbarung, die da gerade geschlossen wurde, erstmal nur als diese erste Phase verstanden. Also als dieses gegenseitige, man ist einander versprochen, aber erstmal bleibt das so, wie es ist. Wir wissen nicht, warum der Knecht so schnell aufbrechen will, ob er Angst hat, dass Abraham stirbt und will, dass er das irgendwie noch mitkriegt. Ich meine, er war ja sehr alt geworden, wie wir gelesen haben. Auf jeden Fall bekommt Rebekka die Wahl. Und vielleicht ist es jetzt hier nicht so ein ganz richtiger Scheiterungsgrund der Mission, aber doch mindestens ein Verzögerungsgrund der Mission, weshalb sie erst mit Verspätung in Erfüllung gehen könnte. Ja, Rebekka hätte sowas sagen können wie, ich hatte bisher echt zu wenig Zeit, mich an den Gedanken zu gewöhnen. Oder auch, ich habe mich doch noch gar nicht von allen verabschiedet. Und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen lustig, aber die Chance, dass sie die Leute, mit denen sie da unterwegs war, in ihrem Leben nochmal sieht, nachdem sie dann da zu diesem Isaak gegangen ist, die war relativ gering. Also das wäre schon auch ein Abschied für immer wahrscheinlich gewesen. Aber Rebekka ist bereit, Ungewohntes zu wagen. Sie vertraut auf Gott und sie ist neugierig, was er für Wege vorbereitet hat, wo er mit ihr hin will. Und auch bei uns ist es doch so, wir haben immer wieder die Möglichkeit, uns für unsere Gewohnheit zu entscheiden. Es ist ein Schutzraum, der ist vertraut und sicher, aber Gott will loslegen und losgehen mit uns. Und das geht nur begrenzt, wenn ich mich an meine Gewohnheiten klammere. Ja, für Gottes Missionen braucht es den Mut und die Bereitschaft aufzubrechen, um etwas zu erleben. Gott will Geschichte schreiben. Mit Rebekka, aber auch mit uns. Ja, Rebekka entscheidet sich für den Weg des Mutes. Und so geht die Mission weiter. Und wir sollten es auch tun. Noch ein letzter Fail. Isaak entscheidet sich für den Weg der Ungebundenheit. Isaak wohnte damals im Süden des Landes. Auf einer Wanderung kam er zum Brunnen Lahai Roi. Am Abend ging Isaak zum Beten aufs Feld hinaus. Als er aufschaute, sah er Kamele herankommen. Auch Rebekka hatte Ausschau gehalten und Isaak entdeckt. Schnell stieg sie von ihrem Kamel ab und fragte den Knecht: Wer ist der Mann dort, der uns entgegenkommt? Der Knecht antwortete: Das ist mein Herr. Dann nahm sie ihren Schleier und verhüllte sich. Der Knecht erzählte Isaak alles, was er erlebt hatte. Isaak brachte Rebekka in das Zelt seiner Mutter Sarah, die ja verstorben war. Rebekka wurde seine Frau und er liebte sie sehr. Bei ihr fand er Trost nach dem Tod seiner Mutter. Ja, der Abschluss der Mission ist in Sicht. Der Knecht kommt mit der Frau mit dem Ring am Finger nach Hause. Aber eine Gefährdung wartet noch. Es ist sicherlich nicht die entscheidendste Stelle, aber theoretisch zumindest möglich. Denn wer sagt uns denn, dass Isaak diese Rebekka überhaupt haben will? Er wurde nie gefragt, ob er überhaupt heiraten will und wen er eigentlich heiraten will und ob das eine Frau aus dem Stamm seines Vaters sein soll oder eine Kanaaniterin. Isaak ist bisher die ganze Geschichte stumm. Und ja, Rebekka wird zwar vorher als schön bezeichnet, aber vielleicht ist sie gar nicht sein Typ. Vielleicht steht er eher auf die Blonden oder so. Aber Isaak entscheidet sich für die Verantwortung. Ja, Liebe kann wachsen. Liebe nur auf Gefühle aufzubauen, ist alles andere als schlau. Denn was ist, wenn die Gefühle dann irgendwann weg sind? Nein, Isaak entscheidet sich für Rebekka, er entscheidet sich dafür, sie respektvoll zu behandeln und er erkennt darin Gottes Führung. Er versteht sie als seine von Gott geschenkte Frau. Und er sieht sie vor allem als Segen, denn so geht es weiter, so geht Gottes Segen auch weiter mit der nächsten Generation. Und das ist ja die Geschichte von den ganzen Erzeltern, so wie wir sie nennen, ne? Von Abraham über Isaak, Jakob und so weiter. Es geht immer darum, Gottes Segenslinie geht weiter. Gott versorgt und geht mit. Ja, Abrahams Verheißung gilt auch Isaak. Sie gilt auch ihm. Und auch wenn das damals vielleicht noch nicht so wirklich ein Thema war und Isaak in der Realität wahrscheinlich gar keine Wahl hatte, überhaupt alleine zu bleiben, ist es doch für uns umso mehr ein Thema heute. Ja, Ungebundenheit wird uns immer mehr als die absolut erstrebenswerte maximale Freiheit präsentiert. Und natürlich hat es auch Vorteile, ungebunden zu sein. Aber ich meine Bindung auch gar nicht unbedingt nur an einen Ehepartner, sondern zwischenmenschliche Beziehungen allgemein brauchen Bindung, wenn sie auf Dauer angelegt werden sollen, wenn sie wachsen sollen, wenn sie an Tiefe gewinnen sollen. Und ja, das ist ein Weg, der auch mit Aufgeben von Freiheiten verbunden ist. Aber mal ehrlich, totale Freiheit, die dann am Ende zu totaler Einsamkeit führt, das erscheint mir doch auch wenig erstrebenswert. Und so entscheidet sich Isaak für den Weg der Bindung. Was Großes kann wachsen. Ja, Gott kann Geschichte mit ihm schreiben, seine Generativität unter Beweis stellen. Und so kommt Gottes Mission zu ihrem Ziel. Und wir sollten das auch tun. Am Ende bleibt vor allem der Eindruck, dass Gott diese Geschichte führt, dass sein Plan und seine Mission zum Ziel kommen. Nicht ohne uns, sondern mit uns, weil er uns gebrauchen will, aber indem wir uns von ihm leiten lassen, indem wir uns abwenden und schützen vor diesen 7 Fails, vor der Bequemlichkeit, vor dem Ungehorsam, vor der Eigenmächtigkeit, dem Egoismus, der Ablehnung, der Gewohnheit und der Ungebundenheit. Ja, stattdessen sollen wir auf ihn schauen und uns auf ihn verlassen. Welchen dieser 7 Scheiterungsgründe für eine Mission siehst du am gefährdetsten für deine Mission, die Gott in deinem Leben mit dir angehen will? Wo bist du besonders empfänglich vielleicht für? Es ist Bequemlichkeit, es ist Ungehorsam, es ist Eigenmächtigkeit, Egoismus, Ablehnung, Gewohnheit oder Ungebundenheit. Am Ende von unserer Geschichte steht eine erfüllte Mission. Mission completed, Mission erfolgreich beendet. Und ich hoffe und wünsche euch, dass das auch für die Mission gilt, die Gott mit euch vorhat in eurem Leben. Dass auch ihr da am Ende sagen könnt, ja, Mission completed. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.